Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Falls ich heute ein wenig langsamer bin als normal und ein bisschen müde aussehe, liegt das daran, dass meine Familie und ich gestern umgezogen sind und das hat etwas länger gedauert. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Der Peter hat mir vorher noch gesagt, ja, erzähle das Zeugnis von deinem Umzug, das werde ich jetzt gleich machen. Hat nichts mit der Predigt zu tun, aber ist schön zu hören. Und zwar im Winter hat meine Frau und ich schon angefangen zu beten für eine neue Wohnung, weil unsere Wohnung zu klein wird, weil ja bald wieder Nachwuchs ins Haus steht. Und wir haben Gott gefragt, was hast du dazu zu sagen? Und ich habe dann zweimal innerhalb von einer Woche den Eindruck gehabt, Gott sagt mir, ich soll erwarten, bis wer auf mich zukommt und uns eine Wohnung anbietet. Und ich habe mir gedacht, das ist verrückt, dass in Wien eine Wohnung zu finden, gleicht eigentlich einem mittelgroßen Wunder, zumindest wenn es leistbares Wohnen sein sollte. Und ich habe mir gedacht, das geht so nicht, so, das funktioniert so nicht. Du musst etwas suchen, sonst bekommst du nichts. Und dann habe ich gedacht, ja, nach bestem Wissen und Gewissen, Gott vertrauen. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt schauen wir, ob es stimmt. Und ich habe gewartet und die Leute haben immer gefragt, ja, habt schon was? Und gesagt, wo sucht ihr denn überall? Ja, schauen wir mal. Und im Mai sind dann Freunde von uns auf uns zugekommen und haben gesagt, unsere Eltern, die renovieren gerade eine Wohnung und sie würden diese gerne vermieten. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Und das ist jetzt mittlerweile die Wohnung, wo wir eingezogen sind gestern. Und es war echt super, es hat super gepasst. Und es war für mich wirklich so eine Bestätigung auch, wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen auf das vertrauen, was Gott uns sagt, dann wird er uns nicht hängen lassen. Und das war ein schönes Erlebnis und ich hoffe, es ermutigt einige von euch. Auch so, zur Predigt. Einheit unter den Christen. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und ich weiß auch einigen oder vielen von der MOGA, also ich erzähle euch da jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel Neues, aber es liegt mir sehr am Herzen und ich arbeite auch viel damit als jemand, der in einer interkonfessionellen Missionsorganisation arbeitet, überkonfessionell arbeitet, habe ich mit katholischen Christen zu tun, mit evangelischen Christen und mit freikirchlichen Christen. Und das ist oftmals sehr, sehr spannend und oftmals sehr herausfordernd. Und daher liegt mir das Ganze sehr am Herzen. Und ich weiß, dass es Jesus sehr am Herzen gelegen hat, wie wir gerade gelesen haben. Und ich möchte das auch ein bisschen näher noch ausführen. Also wie der Peter schon gesagt hat, im Bibeltext betet Jesus zuerst für sich. Also wenn wir in Johannes 17 vorher noch lesen, dann für seine Jünger und dann für uns. Also Jesus betet für alle, die durch das Zeugnis der Jünger an ihn glauben werden. Da sind wir alle eingeschlossen. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Jesus in dem Moment betet für uns alle, für dich und für mich. Und das ist etwas, wo ich mir denke, das ist Wahnsinn. Das war jetzt wie lange her? 2000 Jahre fast. Und Jesus denkt an dich und mich, als er da betet. Und das ist nicht irgendeine Situation, in der Jesus gerade ist. Wenn wir uns den Kontext ansehen, befindet sich Jesus kurz vor der Kreuzigung. Also das ist nicht irgendwie jetzt am Anfang von seinem Dienst, wo alles noch relativ super gelaufen ist, sondern da geht es wirklich ans Eingemachte. Und dieser Jesus, der Himmel und Erde geschaffen hat, betet ganz konkret für dich und mich. Nächste Folie bitte. Wenn wir im Kolosserbrief lesen, Vers 15 und 17 im ersten Kapitel, noch eins? Ja. Zurück? Ja. Da lesen wir, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas schuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Also dieser Jesus, der alles geschaffen hat und durch diesen Jesus, durch das alles geschaffen wurde, Dieser Jesus betet für dich. Und das ist etwas, was ich jetzt schwer verstehen kann, aber es ist etwas, was mir unglaublich Mut gibt, dass dieser Jesus, obwohl er bald ans Kreuz gehen wird, an uns alle denkt. Wenn wir uns genau den Hintergrund ansehen, dann befindet sich Jesus schon in Jerusalem beim Abendmahl mit seinen Jüngern. Also wir lesen in Johannes 13, da geht es um die Fußwaschung, um das Abendmahl, um die Voraussage der Leugnung von Petrus. Dann die Kapitel 14 und 16, also Kapitel 13 war das vorher, Kapitel 14 und 16, bis 16, da gibt es einen großen Block an Lehre. Jesus erklärt, dass er der Weg zum Vater ist, er erzählt über den Heiligen Geist, dass eben der Heilige Geist kommen wird als Stellvertreter für ihn. Er erklärt das Gleichnis des Weinstocks und der Reben und dass die Welt die Jünger hassen wird und auch über das Gebet. Also da gibt es einen großen Lehrblock, der da davor passiert. Und direkt nach dieser Lehre fängt Jesus zu beten an. Und dann gibt es ein ganzes Kapitel, das Kapitel 17, wo Jesus betet. Wie schon gesagt, er betet für sich selbst zuerst, dann für seine Jünger und dann für alle anderen, die dem Zeugnis der Jünger folgen werden. Und dann im Kapitel 18 geht Jesus mit seinen Jüngern hinaus in den Garten Gethsemane, wo er dann gefangen genommen wird. Also das heißt, diese Worte, dieses Gebet ist eigentlich das letzte wirkliche Gespräch mit den Jüngern, gemeinsam mit dem Vater, bevor er gefangen genommen wird. Und wir wissen ja auch eigentlich aus Erfahrungen von Leuten, die kurz vor dem Sterben sind, oftmals wollen sie die allerwichtigsten Dinge noch loswerden. Das, was sie anderen sagen wollen. Und das sind so diese Kerndinge, die uns wichtig sind. Und wir wissen ja, dass Jesus auch weiß, dass er wieder auferstehen wird. Aber ich denke trotzdem, dass diese letzten Worte, das sind so in gewisser Weise eine komprimierte Lehre von Jesus, von dem, was sein Leben ausmacht und was er von seinen Jüngern möchte. Und direkt vor diesem Gebet waren da auch noch diese Vorkommnisse mit Judas, wo Jesus sagt, einer wird mich verraten, einer von uns. Und ich frage mich dann, wie war diese Stimmung, diese Atmosphäre bei diesem Abendmahl? Das war ja eigentlich das muss sehr dicht gewesen sein. Bedrücktheit vielleicht, Ungewissheit unter den Jüngern, Unsicherheit, Angst, Sorge, das alles war da drinnen, weil Jesus so viele Sachen gesagt hat, die sie nicht verstehen. Jesus hat von seinem Tod gesprochen, Jesus hat von der Verleugnung von Judas oder diesem Verrat von Judas gesprochen. Das alles war da dabei. Und das muss eine unglaublich angespannte Atmosphäre gewesen sein. Und das bei einem Fest, das eigentlich fröhlich war. Es war das Passafest. Dieses Fest, wo die Juden sich daran erinnern, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Das war ein Freudenfest, etwas Fröhliches. Und in diesem Freudenfest kommen all diese Emotionen rein, diese Vorahnung vom Tod. Und Jesus wusste, dass sein Tod bevorstand. Das lesen wir im Johannes 13, Vers 1. Und mitten in diese Stimmung hinein spricht Jesus dieses Gebet. Dieses Gebet, das unglaublich selbstlos ist eigentlich. Wo er betet für seine Jünger, dass sie nicht verloren gehen, dass sie eins sein sollen, wo er zum Vater betet und eigentlich fleht für seine Jünger. Und das finde ich so wunderbar von Jesus. Dieser Jesus denkt nicht an sich selbst, auch im Angesicht des Todes, wo er weiß, er wird am Kreuz sterben. Jesus betet für dich und mich in diesem Moment. Und da kann man, denke ich, direkt herausspüren, wie ernst es Jesus ist. Und da frage ich mich, warum ist es so? Und ich denke, diese Einheit der Jünger Jesu ist ein großer Schlüssel, dass die Welt erkennt, wer Jesus ist. Das lesen wir in den Versen 21 und 23 im Bibeltext. Nächste Folie bitte. Und das ist etwas ganz Besonderes. Nochmal, weiter bitte. Wir lesen im Apostelgeschichte 2, Vers 1 Das ist jetzt schon ein großer Sprung nach vorne, also nachdem Jesus gekreuzigt war und auch auferstanden war und dann in den Himmel aufgefahren ist. Da lesen wir, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Das ist von der Luther-Übersetzung. Und da gibt's diese an einem Ort in zweifacher Ausführung. Sie waren beieinander an einem Ort. Im Englischen steht da, they were all with one accord in one place. Also das heißt, sie waren in Übereinstimmung an einem Ort. Und das ist etwas ganz Besonderes, weil die Jünger waren nicht oft in Übereinstimmung. Selbst am Abend, als Jesus verhaftet wurde, beim Abendmahl, haben sie noch gestritten, wer von ihnen der Größte sei. Also da muss man sich mal vorstellen, an dem Abend, wo Jesus gefangen genommen wird, streiten sie noch, wer der Größte ist unter ihnen. Also, und wir wissen auch von all diesen vorangegangenen Geschichten, die Jünger waren nicht sonderlich eins. Also keine starke Einheit. Sie haben oft gestritten, sie wollten sich selbst immer am wichtigsten nehmen, also viele von ihnen. Und wir wissen, dass sie oftmals nicht besonders gut miteinander ausgekommen sind. Und dann lesen wir in dieser Apostelgeschichte, an diesem Pfingsttag, sie waren alle beieinander. Und sie waren nicht nur für diesen einen Tag beieinander. Wir lesen in der Bibel, dass als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, noch dieses Versprechen den Jüngern mitgibt. Ich werde den Heiligen Geist schicken und wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist ausgegossen wird. Und zwischen dieser Himmelfahrt Jesu und dem Pfingsttag sind so circa 10 Tage vergangen. Also die Jünger waren für 10 Tage beieinander. Diese Jünger, die vorher immer gestritten haben, wer der Größte sei, haben für 10 Tage in Einheit beieinander an einem Ort gebetet und gefastet. Und das selbst ist eigentlich schon ein Wunder, meines Erachtens nach, dass diese Jünger in Einheit zusammen an einem Ort sind, für mehrere Tage, und dass sie wirklich im Gebet beieinander verharren und dass sie diese Übereinstimmung, diesen Einklang haben in ihrer Gemeinschaft. Und es kann sein, das ist nur eine Vermutung, dass Gott auf das gewartet hat, bis der Heilige Geist kommen konnte. Dass diese Einheit nötig war, um diese Ausgießung vom Heiligen Geist auch zu ermöglichen. Und das wissen wir auch selber in der Gemeinde. Wir sind jetzt, wie viele Gemeindemitglieder? 120? Bisschen mehr? Selbst in unserer Gemeinde ist es schwer, wirkliche Einheit zu finden, oder? Weil wir alle verschieden sind, wir sind alle unterschiedlich und sind alle unterschiedliche Dinge wichtig. Und das ist wirklich harte Arbeit, da wirklich eine Einheit zu formen. Und bei den Jüngern war es genau dasselbe. Wir reden dieses Jahr sehr oft vom Lutherjubiläum, von diesen 500 Jahren der Reformation. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, für mich ist es bittersüß, irgendwie so irgendwas dazwischen. Weil wir feiern ja diese Erkenntnis, dass aus Gnade allein wir gerettet sind. Es ist eine unglaublich wichtige Erkenntnis. Aber andererseits hat die Reformation den tiefsten Graben in die Christenheit gerissen, den es jemals gegeben hat. Also diese Teilung von katholischer und evangelischer Kirche, ist eigentlich der tiefste Graben, den wir jemals hatten in der Christenheit. Von dem her ist es für mich irgendwie so, sollen wir jetzt feiern oder sollen wir traurig sein oder was weiß ich. Es ist irgendwas dazwischen. Und Luther selber wollte ja eigentlich keine neue Kirche gründen. Er wollte eigentlich die katholische Kirche reformieren. Und das ist letztendlich ein bisschen nach hinten losgegangen. Und jetzt sind wir eben in einer Gesellschaft, wo wir viele verschiedene christliche Konfessionen haben. Ich habe mir da ein paar Dokumente angesehen und ein wenig recherchiert. Es gibt jetzt mittlerweile weltweit circa 40.000 unterschiedliche Kirchenzweige, christliche Kirchenzweige, in circa 40 unterschiedlichen christlichen Konfessionen. Also die größten Konfessionen, die sind eben in den Freikirchen, und da gibt es eben speziell in Afrika und in den Amerikas viele verschiedene Kirchenzweige und christliche Konfessionen, die sich dann aufgesplittet haben. Und seit der Reformation eigentlich haben wir diese Aufsplittung von christlichen Gemeinden. Ich lasse es jetzt einfach mal stehen, positiv oder negativ, kann man beides sehen, ob das positiv oder negativ ist. Aber auf jeden Fall müssen wir als Christen unglaublich daran arbeiten, dass wir nicht auseinanderdriften. Weil Jesus eben in diesem Gebet selbst gesagt hat, wenn wir in Einheit leben, dann wird die Welt begreifen, wer Jesus ist. Dass Gott Jesus gesandt hat. Nur wenn es diese Einheit unter uns gibt, wird die Welt das wirklich erkennen. In großem Maße. Und darum denke ich, dass es so unglaublich wichtig ist, dass wir daran arbeiten. Wie in jeder Beziehung, wenn wir eine Beziehung haben, jeder, der eine Beziehung hat oder verheiratet ist, weiß das. Wenn wir nicht daran arbeiten, werden wir auseinanderdriften. Und genauso ist es bei uns als Gemeinde, als Christenheit, als großes Ganzes. Wenn wir nicht daran arbeiten, werden wir auseinanderdriften. Und je weiter wir auseinanderdriften, desto weniger wird die Welt erkennen, wer Gott wirklich ist. Wenn ich jetzt nicht gläubig wäre und ich würde mir die ganzen Kirchen und Gemeinden ansehen und würde dann herausfinden, dass die Kirchen sich gegenseitig mehr oder weniger bekriegen oder sich gegenseitig den Glauben absprechen oder sagen, ja, die glauben ja nicht wirklich und wir sind die Einzigen, die wirklich gut glauben, aber die anderen sind nicht so, dann weiß ich nicht, ob ich zu diesem Gott gehören würde. Weil wir als Christen ja eigentlich einen liebenden Gott predigen, einen Gott, der vergibt, der Selbstvergebung ist. Und wenn wir das selbst dann nicht leben als Christen, dann wird die Welt Schwierigkeiten haben, diesen liebenvollen Gott irgendwie kennenzulernen und zu sehen, wer dieser Gott ist. Weil die einzige Bibel, die die Menschen ja oftmals lesen, sind wir als Christen. Und ich möchte euch noch eine Frage mitgeben, bevor wir ein paar praktische Dinge ansehen, wie das möglich wäre, dass wir als Christen in Einheit leben. Eine Frage, die mich beschäftigt, was muss eine Person glauben, damit ich sie als Christ bezeichne? Und jeder von uns kann sich da mal Gedanken machen und für sich selbst beantworten, weil das ist eine wichtige Frage. Was muss eine Person glauben, damit ich sie als Christ bezeichne? Und da gibt es viele verschiedene Antworten von verschiedenen Leuten. Aber denkt einfach mal drüber nach und forscht in der Bibel nach, was die Bibel dazu sagt. Also was können wir tun, um Einheit der Christen zu stärken? Ich habe ein paar praktische Punkte zusammengesucht. Das ist keine Liste, die jetzt alles beinhaltet. Da gibt es vieles mehr. Aber das sind einfach Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe und in meiner Arbeit erlebt habe, die sehr, sehr hilfreich sind, wenn wir in der Gemeinde zusammenleben, aber auch mit anderen christlichen Konfessionen und Gemeinden. Die nächste Folie, da sind jetzt ein paar Dinge aufgelistet, ja. Ist ein bisschen dunkel. Positive Dinge hervorheben. Wir Österreicher tendieren dazu, eher ein bisschen zu jammern und die negativen Dinge zu sehen. Das habe ich, als ich auf großer Reise war, in der großen, weiten Welt gesehen. Wir Österreicher sind ein bisschen negativ eingestellt oftmals. Wir jammern sehr gerne. Und ich merke das bei mir selber. Da gibt es sicher auch Ausnahmen, aber bei mir selber. Wenn mich jemand fragt, wie war etwas, dann sage ich, ja, eigentlich war es gut, aber da gibt es diese Dinge, die haben mir nicht gefallen, die haben mir nicht gefallen, die haben mir nicht gefallen. Anstatt, dass ich aufzähle, was mir eigentlich gefallen habe, weil eigentlich im Großen und Ganzen hat mir etwas ja sehr gut gefallen, eine Veranstaltung oder irgendwas, was ich gemacht habe. Warum zählen wir nicht die positiven Dinge auf, sondern wir sagen, ja, eigentlich war es gut, aber dann das und das hat nicht gepasst. Das ist etwas sehr Spezielles, was speziell wir in Österreich sehr gern tun. Und ich denke, dass wir da auch viel zu lernen haben. Also manche sind da echt gut. Ich kenne Leute, die sind so gut, die positiven Dinge hervorzufinden und andere Leute aufzubauen. Ich selbst musste noch einiges lernen. Aber lasst uns darauf hinarbeiten, dass wir viele positive Dinge ansprechen und auch immer wieder uns mitteilen, weil die anderen Leute wissen nicht, was wir denken. Bei meiner Frau, die macht so viele Dinge gut und oftmals denke ich mir, ja, sie weiß es eh, dass sie das gut macht. Und dann komme ich drauf, das stimmt eigentlich gar nicht, ich muss es ihr sagen. Und so ist es auch in der Gemeinde. Lasst uns die Dinge, die positiven Dinge hervorheben, das Gute im anderen suchen und auch zu sagen, hey, das hast du gut gemacht. Und nicht nur die negativen Dinge, ah, das könnten wir besser machen, das. Ist natürlich auch wichtig. Aber wir haben bei unseren Jüngerschaftsschulen immer eine ungeschriebene Regel, lasst uns 10 positive Dinge ansprechen für eine Kritik, die wir anbringen. Es funktioniert nicht immer, aber es bringt uns zum Nachdenken. Nächster Punkt. Miteinander reden. Wie wir schon gesagt haben, wenn wir nicht miteinander reden, werden wir auseinanderdriften. Und die Bibel gibt uns da auch eine super Richtlinie, wie wir das machen sollen. In Matthäus 18, Vers 15 bis 17 beschreibt die Bibel, was wir tun sollen, wenn eine andere Person an uns sündigt. Und die Bibel beschreibt es so, wir sollen zuerst zu der Person gehen und das 1:1 Gespräch suchen. Zu sagen, hey, ich denke, das war falsch. Was denkst du drüber? Wenn die Person nicht mit dir reden möchte oder das nicht glaubt, dann sollen wir mit 1 oder 2 anderen Personen hingehen und sagen, hey, diese Personen haben das auch gesehen. Was denkst du drüber? Und erst dann sollen wir mit anderen Leuten zu reden anfangen. Oftmals ist es so, dass wir, wenn wir Probleme haben, zuerst mit anderen Personen drüber reden. Ist oftmals nicht so gesund. Aber die Bibel gibt uns eben auch Richtlinien, wie wir miteinander zu reden haben. Und ich denke, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, miteinander zu reden. Oftmals urteilen wir über andere Personen, ohne uns wirklich mit der anderen Person abgesprochen zu haben. Und ohne uns den Standpunkt der anderen Person anzuhören. Genauso mit anderen Gemeinden. Oftmals urteilen wir über andere Gemeinden, ohne wirklich die Gemeinde zu kennen. Und das ist etwas sehr, sehr Destruktives. Und es ist ja eigentlich auch viel einfacher, über andere Menschen oder Gemeinden zu urteilen, ohne mit ihnen zu reden. Weil wenn wir mit ihnen reden, erstens mal bedeutet das, dass wir was dazu tun müssen. Und zweitens mal haben vielleicht die anderen einen sehr, sehr wichtigen Standpunkt zu vertreten. Und da müssen sich vielleicht wir auch manchmal ändern. Das ist auch nicht so einfach. Dritter Punkt, miteinander beten. Es gibt Statistiken, die ganz klar bezeugen, wenn Paare miteinander beten, werden sie sich eher weniger trennen. Die Scheidungsrate unter Paaren, die miteinander beten, ist um einiges niedriger, wie die Scheidungsrate jetzt so von Leuten, die nicht miteinander beten. Genauso bei uns in der Gemeinde. Wenn wir lernen, miteinander zu beten, denke ich, dass wir viele Konflikte einfacher lösen können, weil wir Gott direkt mit einbeziehen. Und das ist oftmals auch gar nicht so einfach, miteinander zu beten. Aber lasst uns darauf hinarbeiten. Den vierten Punkt habe ich schon ausgeführt, nicht aus der Entfernung urteilen. Und der fünfte Punkt gehört dazu, nicht über die Motive der anderen urteilen. Oftmals haben wir Schlussfolgerungen, die nicht so gesund sind. Wenn eine Person mir etwas antut, manchmal denke ich, diese Person hat das absichtlich gemacht. Aus vollster Überzeugung. Dann rede ich mit der Person und dann merke ich, die Person hat gar nicht mitbekommen, dass sie mich verletzt hat. Aber mein Urteil war, die Person hat es absichtlich gemacht. Und das ist sehr, sehr zerstörend, wenn wir die Motive der anderen Person über die Motive der anderen Person urteilen. Weil wir eigentlich die Person selbst verurteilen und was die Person denkt und über die Werte, die die Person hat und nicht über die Taten, die die Person macht. Und das ist etwas sehr, 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 sehr Zerstörerisches. Sechster Punkt, die Wahrheit in Liebe sprechen. Manchmal sprechen wir die Wahrheit, aber wir sprechen sie nicht mit Liebe. Manchmal denken wir sprechen mit Liebe, aber wir sprechen die Wahrheit nicht an. Also da ist es oftmals sehr, sehr schwierig, eine Balance zu finden. Aber lasst uns auch da hinarbeiten, dass wir die Wahrheit sprechen, aber es so tun, dass die Leute wissen, wir tun das aus Liebe und nicht, weil wir besser sein wollen. Fünfter Punkt, aus unseren Mauern rauskommen. Lasst uns nicht über andere urteilen, während wir in unserem Wohnzimmer sitzen und uns Gedanken machen über die andere Person, sondern lasst uns rausgehen und mit den Menschen Gemeinschaft haben. Auch mit anderen Gemeinden, mit anderen Christen. Und der nächste Punkt gehört dazu, gemeinsam Dinge wagen. Ich habe es so super gefunden, wie wir Christen in Wien den ersten Marsch für Jesus gehabt haben, also zumindest den ich mitbekommen habe hier in Wien, der 2014 war. 2014, ja. Da war ich gerade auf Hochzeitsreise und ich habe im Livestream den Marsch für Jesus mitbekommen, wo 12.000 Christen gemeinsam für Jesus auf die Straße gegangen sind, gefeiert haben. Es war unglaublich bunt, es war unglaublich schön. Und das ist etwas, glaube ich, was uns als Christen ausmacht, diese Freude, dieses Zeugnis, dass Jesus Freude in unser Leben bringt, dass Jesus rettet. Und die Menschen haben oftmals sehr, sehr positiv darauf reagiert, auch diese Leute, die nicht gläubig waren. Und ich denke, das war etwas, was wirklich die Einheit unter den Christen hervorgebracht hat und wo die Leute gemerkt haben, dieser Jesus, da ist etwas dran. Diese Leute haben eine Freude, die nicht erklärbar ist. Diese Leute haben eine Hoffnung, die nicht erklärbar ist. Und das war was unglaublich, unglaublich Schönes. Der letzte Punkt, anders sein heißt nicht unbedingt falsch liegen. Das habe ich gemerkt, als ich verschiedene Kulturen kennengelernt habe, als ich Christen in Afrika kennengelernt habe, in Asien, die ihren Glauben anders ausgedrückt haben als ich. Und wo ich gemerkt habe, das war nicht falsch. Und natürlich gibt es Dinge, die die Bibel beschreibt, die falsch sind, die wir nicht tun sollen. Das sollen wir auch offen ansprechen. Aber wie wir unseren Glauben ausdrücken, da sind wir oft sehr, sehr unterschiedlich. Manche gehen gerne in die Gemeinde, manche beten leise, manche beten laut, manche singen sehr laut, manche Leute bewegen sich während dem Singen, manche sind ganz still. Und es gibt so viele unterschiedliche Ausdrucksformen von dem, wie wir glauben. Und das heißt nicht, dass das eine richtiger ist als das andere. Aber lasst uns herausfinden, was uns ausmacht als Christen. Lasst uns herausfinden, wie andere Leute glauben. Lasst uns mit denen reden, lasst uns denen ihr Leben anschauen, wie sie ihr Leben leben, wie sie andere Leute lieben. Und das zeigt uns oftmals viel mehr, wie sie in ihrer Beziehung zu Jesus sind, als wir erfahren können, wenn wir nur in unserem Wohnzimmer sitzen und nie irgendwo rausgehen. Einheit in der Vielfalt. Das ist das Motto der Evangelischen Allianz. Und ich weiß, dass viele in der Moga das leben. Und ich finde dieses Motto unglaublich schön als Christen. Wir sind eine Einheit, aber wir sind unglaublich vielfältig. Es gibt viele verschiedene Ausdrucksformen vom Christsein in der Evangelischen Allianz und auch bei uns in der Moga. Und lasst uns darauf hinarbeiten, dass wir das behalten und dass wir immer näher zu Jesus wachsen und auch immer näher zusammenwachsen. Und dann werden viele Leute erkennen, wer Jesus ist, dass Jesus wirklich der Retter von Gott gesandt ist, dass Jesus derjenige ist, der uns Hoffnung gibt, der uns Liebe gibt, der uns eine Freude gibt im Leben, die ohne Jesus nicht möglich ist. Lasst uns darauf hinarbeiten. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, zumindest habe ich den Eindruck, aber lasst uns das nicht verlieren, lasst uns das leben und das immer mehr vertiefen. Amen.